Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Und der wird heute sehr persönlich. Jeden Tag gehen Menschen in den Ruhestand. Das ist schon immer so gewesen. Das wird auch immer so sein. Und das ist auch nicht weiter großartig berichtenswert. In dieser Podcast-Folge geht es jetzt allerdings um einen Mann, der geht jetzt in den Ruhestand. Und ich finde diesen Mann mehr als berichtenswert. Das ist Dr. Jochem Müller, stolze 83 Jahre jung. Herr Dr. Müller, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview.
Ganz vielen Dank fürs Kommen. Das ist eigentlich eine schöne Sache, um noch mal ein paar Abschiedsworte zu finden, auch für meine Damen, die vielleicht gleich noch interviewt werden.
Ruhestand. Was geht Ihnen da so gerade durch den Kopf? So mit diesem Bewusstsein, so die letzten Stunden hier in der Praxis und dann bin ich rein Privatier.
Bisher war es ja so, dass ich morgens um 5 Uhr aufgestanden bin und bin, nachdem ich dann die Zeitung kurz durchgeblättert habe und einen Kaffee getrunken habe, in die Praxis gefahren. Jetzt werde ich nach 5 Uhr morgens wahrscheinlich das Klo kurz benutzen und mich dann wieder hinlegen. Das ist eine völlig andere Richtung. Und was dann längerfristig dabei rauskommt, darüber muss ich noch nachdenken.
Zeit werden Sie dafür ja haben. Jetzt sind Sie noch mit 83 Hausarzt, damit der älteste praktizierende Hausarzt hier in Herne. Mit 83 noch als Arzt tätig, können Sie schlecht loslassen oder woran liegt das?
Es ist eigentlich sehr einfach. Es macht mir Spaß und ich freue mich auch, wenn ich junge Studenten hier in der Praxis bei mir habe und Erklärungen, die ich dann versuche weiterzugeben, die gehen natürlich zu Lasten der Patienten, die warten müssen oder nach Hause gehen können. Dann war aber die Visite hier bei mir auch wahrscheinlich nicht so dringend.
Ihr Kollege Dr. Markus Bruckhaus-Walter, der hat über Sie mal gesagt, Für ihn seien Sie ein medizinischer Opi zum Knuddeln. Das ist jetzt so ein paar Jahre her. Ist das für Sie ein Kompliment?
Ja, muss ich eigentlich sagen. Es ist ein Kompliment. Jetzt könnte ich natürlich zurückschießen und sagen, das kann man über Bruckhaus-Walter nicht so sagen, aber das werde ich mir verkneifen.
Wir kommen jetzt mal auf Ihren Werdegang und da ist ja so viel drin, das gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Sie sind 1942 geboren worden. Wann stand für Sie fest, dass Sie Arzt werden möchten?
Das war leicht erklärbar. Mein Vater war Hausarzt, Knappschaftsarzt in Dortmund und ich als der Erstgeborene in der Nachkommenschaft sollte die Praxis übernehmen. Also ein Berufsziel war, Hausarzt zu werden. Mir wäre auch entgegengekommen, Automechaniker zu werden. Ich traue mir auch immer noch zu, in einem Lloyd 600 den Motor zu wechseln. Soll ich über meinen Vater und mich noch kurz was sagen?
Wenn Sie möchten, können Sie gerne.
Ja. Gerne. Mein Vater wollte, dass ich seine Praxis übernehme. Dann wurde, als es möglich war für mich, nach entsprechender Weiterbildung und 8 Jahren im Krankenhaus, wollte ich in die elterliche Praxis, aber mein Vater war noch nicht so mit sich im Reinen und wollte gehen. Ich habe dann auch mal 6 Wochen mit ihm zusammen Praxis gemacht. Das war nicht der Renner. Da gab es nur Animositäten und geschlagen haben wir uns nicht, aber dann getrennt und haben gesagt, ich warte noch oder mache mich selbstständig in eigener Regie, und Letzteres habe ich dann gemacht. Kaum war ich in Herne niedergelassener Arzt im Januar 75, gab dann auch mein Vater seine Praxis auf.
Wir kommen da jetzt noch hin. Ich wollte Sie jetzt fragen, Sie haben dann ja studiert in Saarbrücken, in Marburg, in Innsbruck und in Essen. Ja. Sie sind also während des Studiums richtig viel rumgekommen, ne?
Ja, Marburg bot sich an, das ist meine Geburtsstadt, da komme ich auch her. Innsbruck kannte ich schon von Skiurlauben, und dann, das wird sich ja auch rumgesprochen haben, ich bin in studentischen Verbindungen noch aktiv, da bin ich auch in so einer Verbindung in Innsbruck gewesen und noch dabei als zahlender alter Herr. Das war für mich während der zwei Semester, die ich in Innsbruck war, ein tolles Erlebnis, eben mit den vorhanden oder vor Ort Studierenden, jungen Leuten zusammen zum Skilaufen zu fahren, Sport zu machen, auch Bier zu trinken. Das kann ich übrigens auch heute noch und bin schon 83 geworden. Ich bin dann aus Innsbruck noch einmal kurz nach Marburg gegangen und von da aus nach Essen. Und mir ist es halt gelungen, innerhalb von 12 Semestern das Staatsexamen, ich glaube sogar mit sehr gut bestanden zu haben. Ja, und dann kam der übliche Verlauf bei Jungmedizinern. Da werde ich wahrscheinlich gleich noch nachgefragt.
Da werden Sie jetzt nachgefragt, Dr. Möller, denn Sie haben sich weitergebildet in der Chirurgie, in der inneren Medizin, Radiologie, HNO, Akupunktur haben Sie ja auch praktiziert. Warum so viele Gebiete?
Weil die Hausarztmedizin ein breit gefächertes Fach ist. Und man sollte in der Allgemeinmedizin überall zumindest ein wenig Bescheid wissen, um eben Patienten bei Erkrankungen, die nicht ins eigene Fachgebiet fallen, doch hilfreich steuern zu können. Denn die Alleingänge der Patienten sind in vielen Fällen nicht gerade wünschenswert.
Sie haben es gerade schon erwähnt, 1975 haben Sie eine eigene Hausarztpraxis in Herne aufgemacht. Wie kamen Sie nach Herne?
Das lag daran, ein Studienfreund von mir, als Name ist vielleicht Herr Dr. Brüggemann noch bekannt, der hatte hier schon angefangen und hatte gehört, dass ein altes Haus in der Schäferstraße leergeräumt worden war und zur Miete zur Verfügung stand. Dieses Haus habe ich dann gemietet und dort eben mit einer doch gut ausgestatteten Praxis mit Operationsraum, mit Röntgenanlage übernommen. Und ja, und das war dann für die nächsten 40 Jahre der Ort meiner manchmal segensreichen, manchmal nicht ganz so glücklichen Aktionen in der Hausarztpraxis.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. 2012 sind Sie dann rübergegangen, hier in der Nähe des Bahnhofs in Herne, zu den Herner Hausärzten mit mehreren Ärztinnen und Ärzten zusammen in einer Gemeinschaftspraxis. Wie kam es dazu?
Meine Praxis wurde, ich war 2012, jetzt muss ich überlegen, ja auch schon ja, 70 Jahre alt, da war es wünschenswert, die eigene Praxis auch mit etwas Geld als Erlös weitergeben zu können und die Patienten bei Nachfolgern in guten Händen zu wissen. So bin ich also hier an die Praxis an der Bahnhofstraße gekommen. Und ich wurde dann gebeten, noch etwas mitzumachen, um einen Nachfolger einzuarbeiten. Das habe ich geschafft. Der Nachfolger bin ich und bin jetzt ja gut 12 Jahre hier.
Sie haben aber nicht nur hier in der Praxis gearbeitet, das müssen wir natürlich jetzt auch nicht, dürfen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben 2015 bei der großen Flüchtlingswelle aus Syrien fleißig ehrenamtlich auch mitgeholfen hier in Herne. Sie haben auch bei den Corona-Impfungen sich für Nichtsesshafte eingesetzt, dass die auch geimpft werden gegen Corona. Haben Sie das aus Ihrem Verständnis Ihres Berufes heraus gemacht oder eher Berufung?
Eigentlich aus meinem Verständnis. Wir sind ja nicht nur für wohlhabende Menschen zugänglich. Es war Not am Mann und an der Frau natürlich. Da war es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns in Gruppen zusammengetan haben und dann zum Beispiel bei Covid geimpft haben. Wenn man in dem Zentrum im Giesenberg mitgeimpft hat, da gab es sogar etwas Taschengeld für, das allerdings versteuert werden musste.
Sie waren und sind ja auch jemand, der auch immer, so habe ich das zumindest so in Erinnerung, eine menschliche Verbindung zu den Patientinnen und Patienten hat, also eine persönliche Verbindung. Sie haben ja viele Menschen über Jahre, Jahrzehnte begleitet auch. Und da erlebt man doch sicherlich sehr viele schöne Dinge. Man kann Menschen gesund machen, man sieht, denen geht's wieder besser. Aber man erlebt ja sicherlich als Arzt auch sehr viele Dinge, die weniger schön sind. Wie halten Sie für sich selber Abstand dazu, wenn Sie mal gesagt haben, okay, oder feststellen mussten, da konnte ich als Mediziner, als Arzt jetzt nicht mehr weiterhelfen, das lag in anderer Hand. Wie geht man damit um?
Das ist was man doch sehr rasch lernt, dass eben Ereignisse, die Patienten haben oder auch Konfrontationen mit Patienten dazu führen können, dass man sich von Patienten trennt oder dass sie freiwillig woanders hingehen. Die Patienten haben die freie Arztwahl, aber auf der anderen Seite haben wir auch die freie Patientenwahl. Und wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen da nicht stimmen, dann muss man sich halt auch eben trennen können. Und das konnte ich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite tauchen jetzt jeden Tag Patienten hier auf, um sich von mir zu verabschieden und zu fragen, zu wem sie in unserer Praxis demnächst gehen sollen. Und gestern musste ich zum Beispiel als kleines Geschenk insgesamt 8 Flaschen Wein mit nach Hause nehmen. Das war auch was, worüber ich mich gefreut habe. Nicht so sehr der Wein, aber für die Aktion an sich, jemanden nochmal in den Arm zu nehmen und sich gegenseitig zu wünschen, dass in der nächsten Zeit möglichst wenig passiert.
Man merkt schon, der persönliche Kontakt zu den Menschen, zu den Patientinnen und Patienten, der ist Ihnen wichtig. Das haben Sie ja auch immer so gelebt als Arzt. Was ist mit den Situationen, wenn Patienten verstorben sind beispielsweise oder wenn Sie sehr viel Elend gesehen haben? Sie werden ja auch sehr viel Elend gesehen haben im Laufe Ihres Berufes. Ist das dann einfach, sieht man das dann unter beruflichen Gesichtspunkten oder geht einem das auch mal unter die Haut?
Das geht einem natürlich auch unter die Haut, aber das Leben hat zwei ganz wichtige Punkte. Man wird geboren und man geht von dieser Erde. Da kann man, können wir allerdings so ein bisschen helfen, dass das Ganze ohne Schmerzen abläuft. Das nennt sich dann palliative Betreuung. Die Palliativmedizin ist Gott sei Dank eine fachärztliche Weiterbildung geworden, so dass der Arzt, der mit seinen Medikamenten natürlich das Restleben um 3, 4, 5 Tage verkürzt, aber dafür eben für einen Abgang sorgt, der völlig ohne Schmerzen ist. Das durfte ich auch über viele Jahre tun. Während meiner Praxiszeit in der Schäferstraße hat sich eine Schublade angehäuft, in der 300 Totenbescheinigungen waren, die ich ausgestellt habe. Also den Anfang und das Ende mitzubetreuen, das ist eine tolle Aufgabe in der Allgemeinmedizin. Die Kinderheilkunde gehört ja auch zum hausärztlichen Bereich. Deshalb darf ich dafür die Kolleginnen und Kollegen mitsprechen.
Gab es ein Erlebnis beruflicher Art beispielsweise, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwie, jetzt überlegt da gerade, runzelt er die Stirn?
Nee, da müsste ich in der Schublade kramen. Erlebt genug und auch ganz sicher so viele Ereignisse miterlebt, mitgegangen, mitbetreut, dass das für ein Buch über 100 Seiten sicherlich ausreicht. Da werde ich aber die Ruhezeit in den nächsten Monaten zu gebrauchen, um da mal eine Stoffsammlung zu machen. Im Moment fällt mir nichts Akutes ein.
Ja, das haben Sie ja gerade auch hier im Vorgespräch anklingen lassen, dass Sie überlegen, vielleicht mal ein Buch zu schreiben. Ich möchte Sie da gerne ermutigen, das zu tun. Es gibt ja immer noch Menschen, Gott sei Dank, die Medizin studieren. Sie haben ja auch selber an der Ruhr-Universität in Bochum, waren Sie ja auch unterwegs mit Ihrer Auszeichnung.
Als Lehrbeauftragter.
Als Lehrbeauftragter, ja. Genau. Welchen Tipp haben Sie so grundsätzlich für junge Medizinerinnen und Mediziner?
Wir brauchen mehr Jungs, junge Männer, die ins Medizinstudium einsteigen. Warum? Wir haben im Moment etwa 65% Frauen, junge Frauen. Wenn die ihr Examen bestanden haben, dann meldet sich bei den meisten der jungen Damen der Hormonstatus. Das heißt, die Familienplanung beginnt. Es werden ein oder zwei, manchmal auch drei Kinder geboren. Die jungen Damen scheiden im Beruf aus. Die machen ihr Haushaltsjahr, so ähnlich heißt das, glaube ich. Und wenn sie dann ihre Facharztprüfungen abgelegt haben, dann ist leider in den bei jungen Damen das Problem aufgetreten, dass sie leitende Stellungen nicht übernehmen wollen, nicht übernehmen können, weil sie zum Beispiel noch Halbtagsstellen haben und weiter haben wollen. So wird die Medizin eigentlich immer ärmer an führenden Stellen in den einzelnen Berufsfachgruppen. Und es sollte also so sein, dass zumindest 50% junge Männer 50% Frauen im Studium gegenüberstehen sollten, um eben da doch einen Ausgleich für die ersten Berufsjahre hinzukriegen. Eine Chefärztin wird meist erst Chefärztin, wenn sie 60 ist. Der Gang in eine niedergelassene Praxis, auch der kommt erst dann, wenn die Kinder nicht aus dem Haus sind, aber so selbstständig sind, dass sie auch auf die Mutter verzichten können, zumindest vorübergehend. Es müsste halt möglich sein, dass man da ein Verhältnis 50 zu 50 bekommt. Nun haben die jungen Damen die besseren Abiturzeugnisse. Das ist zweifelsohne so. Woran das liegt, hier sitzt gerade ein junger Mann neben mir, der nickt. Woran es liegt das... Wissen Sie das?
Wir können den jungen Mann ja mal fragen, das ist der Finn Berger, der studiert nämlich gerade auch, zwar nicht Medizin, und er wird rot, er errötet. Komm Finn, woran liegt das? Warum haben die Mädels bessere Abiturzeugnisse als die Jungs?
So ehrlich muss ich sein, das stimmt, die Mädels haben bessere Abiturzeugnisse, weil die sich halt einfach mehr anstrengen, grob gesagt. Also so habe ich das erlebt.
Die haben im Durchschnitt, und das ist kein Witz, das steht in jedem Anatomiebuch, 70 Gramm Gehirn weniger als die Männer. Aber die sind besser verschaltet.
Ja, Finn, da weißt du Bescheid. Ne?
Also, ja, wir konzentrieren uns halt auf wichtigere Bereiche als die Schule. Ne?
Oh, das streichen wir jetzt. Herr Dr. Müller, 60 Jahre im Dienste der Medizin. Heute gefragt, würden Sie alles nochmal genauso machen wie von Anfang an, als Sie saßen da, so wie so ein Finn hier mit Anfang 20, würden Sie alles nochmal genauso machen?
Ja, ganz einfach ja. Es hat die lange Zeit hat Spaß gemacht, und ich kann das also auch jedem jungen Menschen, der Abitur gemacht hat, empfehlen. Studiert Medizin und ihr werdet ja dann in den einzelnen Fächern Praktika machen und werdet sehen, ob ihr unbedingt Herzen operieren müsst oder ob an die Betreuung von alten Menschen besser zu euch passt. Das ist egal, aber fangt ein Medizinstudium an. Wir brauchen im Moment etwas mehr junge Männer als junge Kolleginnen im Beruf, aber das wird sich auch irgendwann wieder ausgleichen.
Weil ein junger Mann wird als Arzt jetzt nicht mehr da sein, Dr. Jochem Müller. Er bleibt natürlich weiter Arzt, aber nicht mehr praktizierend. Herr Dr. Müller, wenn Ihr Buch kommt, wir würden uns freuen, wir sind gespannt. Ich darf mich an dieser Stelle jetzt erstmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier quasi an Ihrem letzten Tag für dieses Gespräch hier, und bedanke mich bei Ihnen auch im Namen, glaube ich, spreche ich vielen Patientinnen und Patienten aus dem Herzen für diese große, tolle Fürsorge, die Sie uns allen haben anheimkommen lassen, und wünsche Ihnen, was auch immer Sie jetzt machen, ob Sie ein Buch schreiben oder Autos reparieren, ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe und alles Gute dafür.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie gekommen sind und dass es mir möglich war, noch ein paar Worte auch zur Situation zu finden. Schönen Dank.
Und es war mir eine große Freude, und das war diese Ausgabe von Einfach Achim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund.